Shalom, der Friede Gottes sei mit uns stets in diesem neuen Jahr. Das ist mein aufrichtiger Wunsch, aber er wird wohl nicht in Erfüllung gehen. Denn jede von uns dürfte in den nächsten Wochen und Monaten oder schon in den nächsten Stunden oder Tagen in Ereignisse hineingeraten oder in Missverständnisse oder in Beziehungsstörungen, in denen sich der Friede verflüchtigt. Leider. Und oft genug, Gott sei es geklagt, braucht es dazu keine äußeren Anstöße, sondern das unruhige Herz in mir. Meine seltsam verkehrten Gedanken und Gefühle sind bewährte Unruhe- und Unfriedensstifter. Damit müssen wir leben. Und deshalb haben wir die Jahreslosung 2019 so nötig. Wir haben es eben schon gehört, suche Frieden und jage ihm nach. Ulla hat ja eben den ganzen Psalm gelesen, die Fundstelle, und wir haben da gehört, dass dieser Vers 15, in dem diese Jahreslosung steht, einen Halbsatz mehr hat. Er beginnt nämlich damit, lasset ab vom Bösen und tue Gutes. Und dann kommt der Aufruf, sucht Frieden. Beides zusammen macht Sinn, aber beides zusammen macht die Sache für uns nicht leichter. Im Gegenteil, wenn ich meine seelischen und körperlichen und geistigen Defekte bedenke, dann wird diese doppelstöckige Forderung, die wir eben gehört haben, beides, ne, sie wird mich eher in die Resignation treiben als Frohgemut machen. Denn was Gott da von mir und von dir auch will, gilt ja nicht nur für heute, ne? Nicht für diese schöne Versammlung und nicht für die schönen Wochenendstunden oder heute Abend beim trauten Rotwein zusammen sein, sondern es gilt rund um die Uhr an 365 Tagen. Aber wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Unentwegt soll ich vom Bösen lassen. Unentwegt bei jeder Gelegenheit Gutes tun. Ständig den Frieden suchen. Immer zu ihm nachjagen. Ist doch unheimlich, was von mir da gefördert wird. Wer hat dazu die Kraft und die Ausdauer? Wer? Wer hat die nötige Disziplin und Selbstbeherrschung? In Königsberg lebte im 18. Jahrhundert ein außergewöhnlich gescheiter und tiefer Denker. Er wuchs in einem pietistisch geprägten Elternhaus auf und er war Zeit seines Lebens in der Tat ein Muster an Selbstbeherrschung und Disziplin. Und der von ihm entfaltete kategorische Imperativ, der, obwohl er es direkt gar nicht so sagte, der im Kern auf die Aussage Jesu in der Bergpredigt zuläuft, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Ob dieser Immanuel Kant, den etliche schon erkannt haben natürlich, ob dieser Immanuel Kant nun mehr an die Kraft der Vernunft oder an Jesus glaubte, steht heute nicht zur Debatte. Aber eine Sichtweise hatte er mit Jesus gemeinsam. Er wusste um das radikal Böse im Menschen. Und er hat diese Lehre auch so deutlich formuliert, dass der klassische deutsche Idealist Friedrich Schiller empört über ihn war. Und dieser Friedrich Schiller schrieb an den noch größeren Klassiker Goethe, Zeitgenosse, ne, die waren da sehr befreundet, es ist immer noch etwas an ihm, diesem Immanuel Kant, was einen wie bei Luthern an einen Mönch erinnert. Denn Schiller wollte nicht von seinem Glauben lassen, dass der Kern des Menschen gut sei und das Böse nur so etwas wie ein äußerer Firnis, eine Haut, die kann man durchstoßen, die kann man sich auch abtrainieren. Und ich bin sicher, dieser Glaube Schillers wird heute in unserem Land von Abermillionen Menschen geteilt und sicherlich auch von etlichen, die sich als gläubige Christen verstehen. Immanuel Kant war nicht so blauäugig, sondern er war besorgt. Und deshalb hat er in der Spätphase seines Lebens, 1795 kam das Ding heraus, eines seiner bekanntesten Werke geschrieben. Das hieß Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf zum ewigen Frieden. Aber nun hegte Kant ja aus dem eben erwähnten Wissen um das Böse im Menschen nicht die Hoffnung, dass die Herzen der Einzelnen gewandelt werden, sondern er hat diesen kategorischen Imperativ in Form eines Friedensvertrages entworfen und nun darauf gesetzt, dass dieses politische Prinzip zwischen den Staaten funktioniert und somit zwischen den Staaten, in der Völkerwelt, ein ewiger Frieden entsteht. Und die Charta der Vereinten Nationen ist ganz wesentlich von dieser Schrift beeinflusst. Und wir wissen, was in der politischen Praxis daraus geworden ist. Aber für uns besteht kein Grund zur Häme, denn wir, alle, die wir hier sitzen, wir stecken in einem ähnlichen Dilemma wie Immanuel Kant und wie die Vereinten Nationen. Wir wissen um das Problem des Bösen, denn wir lesen ja ständig in der Bibel davon. Wir wissen um unser persönliches Drama des ständigen Versagens gegenüber den Geboten Gottes, besonders gegenüber dem Liebesgebot. Aber, seid mal ehrlich, muss heute keine Hand hochgeben, seid mal ehrlich, meinen wir nicht immer wieder, wir würden das schon irgendwie hinkriegen, wenigstens manchmal mit diesem Frieden, den Gott von uns da einfordert. Die Wahrheit ist, wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht in unserem Herzen hin und nicht in unserem kleinen Umfeld, so wenig wie die Vereinten Nationen im großen Umfeld. Wir kriegen es nicht hin. Und dennoch, und nun kommt die gute Nachricht, ist Frieden möglich. Machen wir uns mal auf die Spurensuche. Als erstes entdecken wir, dass der Friede so etwas wie ein Urbegriff ist. Also ähnlich wie Liebe oder Ewigkeit. Das muss man nicht mehr erklären. Jeder scheint zu verstehen, was damit gemeint ist. Und das hängt damit zusammen, dass Liebe, Friede, Ewigkeit tatsächlich eine existenzielle Bedeutung für jeden Menschen haben. Denn der Schöpfer selbst hat uns die Sehnsucht nach Friede, die Sehnsucht nach Ewigkeit, die Sehnsucht nach Liebe eingeimpft. Was die Liebe angeht, also das Verlangen nach Gemeinschaft, so stoßen wir schon im zweiten Kapitel des ersten Buches Mose auf Gottes Bestimmung. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und viele Seiten weiter, im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel, lesen wir, aus welcher Quelle diese Freude am Miteinander fließt. Gott ist Liebe, steht da. Und dann noch einmal, Gott ist Liebe. Und zur Ewigkeitsbestimmung aller Menschen, heißt es im dritten Kapitel des Predigers Salomo, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und wieder findet sich der Grund für diese Sehnsucht nach Ewigkeit im Ewigen selbst. Genauso verhält es sich mit unserem Hunger nach Frieden. Mehrfach lesen wir in der Bibel vom Gott des Friedens, etwa im Römerbrief, im 1. Korintherbrief und so weiter. Und dann in letzter Klarheit, denn Friede hat einen Namen, Epheser 2, er, Christus Jesus, er ist unser Friede. Seine gesamte Schöpfung lechzt nach Frieden. Danach an Gottes Frieden, an seinem Wollen und Wirken teilzuhaben. Und nirgendwo ist die Stillung dieses Hungers schöner geschildert als im 11. Kapitel des Buches Jesaja. Wir haben eben etwas schon daraus gesungen und danach werden wir wieder was daraus singen, wo es um den Messias und sein tausendjähriges Friedensreich geht. Ich lese kurz einen Ausschnitt vor. Da, in diesem Friedensreich Gottes, des Messias Jesu, da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern, Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Sünde noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Nun können wir schon etwas klarer sehen, was die Bibel mit Friede meint, mit Shalom. Es ist die Krönung der Heilsgeschichte Gottes mit seinen Geschöpfen, mit seiner Schöpfung. Die hebräische Sprachwurzel von Shalom bedeutet wörtlich vollkommen, heil, unverletzt, ganz. Das meint Shalom. Es geht dabei vor allem um Beziehung. Gott geht es immer um Beziehung. Es geht also um unsere geheilte Beziehung zu Gott und miteinander. Das ist Shalom. Und daraus erwächst eine Lebensordnung, in der Wohlergehen und tiefe Freude herrschen. Da ist Sicherheit, da ist Harmonie, da ist tatsächlich Glückseligkeit. Und auf dieses Reich des Friedens gehen wir zu, als Kinder Gottes, bis hin zur letzten Weltverklärung, wo dann Gott sein wird, alles in allem, wie es im 1. Korinther 15 heißt. Aber nun haben wir ein Problem, wir alle, ich auf jeden Fall. Wir leben im Heute. Wir leben heute. Wir leben tagtäglich in der Spannung, die wir an Christus Jesus glauben. Wir leben in der Spannung des schon nahegekommenen, herbeigekommenen Friedensreiches und dem noch nicht vollendeten. Und deshalb ist unser Status, unser Stand besser als unser Zustand. Das macht das Problem aus. Und das macht nicht nur uns schwer zu schaffen, das hat schon den Paulus verzweifelt gemacht, zum Beispiel. Er war einer von Millionen natürlich, aber er war einer, der es am deutlichsten ausgedrückt hat. Er schreit, Römer 7, immer wieder schön zum Nachlesen, damit ihr euch selbst erkennen könnt. Ich weiß, dass in mir, in meiner eigenen Natur, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Nichts. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib. Den schleppen wir mit durchs Leben, bis zum glücklichen Sterben. Dann wird es vorbei sein. Aber noch hängen wir drin. Dieser Ruf Gottes, lass ab vom Bösen und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach, errichtet sich also heute an die gläubigen Menschen, an uns, die in sich elend und arm sind. Und dieser Ruf wird nur dann bei uns eine aufbauende und lebensverändernde Wirkung haben, wenn wir vor Gott, manchmal auch vor Menschen, es hilft die Sache, vor Gott ehrlich zu machen, zugeben, dass wir ihn, diesen Ruf Gottes, nicht aus eigener Kraft heraus umsetzen können. Das hilft. Die Wahrheit macht immer frei. Insofern geht es bei dieser Jahreslosung ans Eingemachte. Diese Jahreslosung hat das Potenzial, jene Gläubigen, die sich schon immer ihrer himmelschreienden Schwachheit schämen und sie instinktiv religiös schönmalen, sie kann diese Leute dazu bringen, sich noch intensiver mit ihrer Fassadenarbeit zu beschäftigen. Auch das ist nicht neu. Deshalb musste Jesus die Stars dieser religiösen Selbstinszenierung, die Pharisäer, Heuchler und übertünchte Gräber nennen. Und das zieht sich durch die Kirchengeschichte, auch bis zum letzten Tag hier auf Erden. Auf der anderen Seite, das war die eine Seite, die dunkle Seite, auf der anderen kann dieser eindeutige Auftrag Gottes vom Bösen zu lassen und den Frieden zu suchen, das Gute zu tun, unser Glaubensleben im denkbar schönsten Sinn radikalisieren, indem wir die Radix, die Wurzel unseres Lebens, behandeln, angucken und Gott hinhalten. Der Gestalt geschieht das, dass wir dieses Nachjagen als einen Entschluss begreifen, dieser Ruf zum Nachjagen, zur radikalen Abkehr von unserem natürlichen Selbstvertrauen, von unserer natürlichen Selbstbezogenheit, von unserer natürlichen Selbstüberschätzung, von unserer natürlichen Selbstgerechtigkeit, fügt noch 100 andere Begriffe dazu. Überall, wo das Selbst davor steht, kannst du dir nur grauen. Und das können wir radikal angehen, abwenden. Und zugleich können wir diese Einladung Gottes nehmen, um uns ihm radikal und total auszuliefern. Sich ausliefern, das klingt ja ganz schön bedrohlich, ne? Wenn es irgendeine Sache oder irgendeinem Menschen oder irgendeiner Ideologie gilt, dann ist sie tatsächlich bedrohlich, diese Auslieferung. Aber hier liefern wir uns doch dem einzig Vertrauenswürdigen im Universum aus. Wir bergen uns bei dem, zumindest sind wir eingeladen zu, der uns aus unbändiger Liebe heraus erschaffen hat, erwählt hat und zur Gemeinschaft mit ihm erlöst hat. Ihr seid teuer erkauft, sagt die Bibel mehrmals, 1. Korintherbrief. Erkauft mit dem Blut Christi. 1. Korinther 6, 1. Korinther 7. Kann es da noch irgendeine heimliche Angst geben, unser Leben dem ganz hinzugeben, der alles für uns gegeben hat, sich selbst für uns gegeben hat? Könnte das ein Risiko sein? Ja, es ist ein Risiko. Und zwar für das Fortbestehen des Gewohnten in unserem Leben. Ein Risiko für das scheinbar Normale. Denn zum Gewohnten gehört bei uns allen, das Denken in Leistungskategorien. Da wird der Ruf Gottes zum Risiko. Dieses Denken in Leistungskategorien ist normal, aber es ist vergiftet. Es stammt nicht von Gott, sondern von dem, der sein wollte wie Gott und der in jedes Menschenherz dieses gleiche Konkurrenzverlangen und Übertrumpfungsverlangen eingeträufelt hat. Und dieses Verlangen, es gebiert eine Fülle sündhafter Üblichkeiten, Normalitäten. Ehrgeiz zum Beispiel. Ehrgeiz, Leute. Das entspringt diesem Konkurrenzdenken. Oder Eitelkeit. Unehrlichkeit, man muss ja schön färben. Rechthaberei und als Summe vieler weiterer besonderer Spezialitäten Unfrieden. Unfrieden mit Gott und Unfrieden mit den Menschen. Und wir müssen da nicht auf die böse Welt deuten, Leute, ja? Sondern wir müssen bei uns bleiben. Noch nie, ob im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt, zur Zeit Jesu, als er mit den Pharisäern zu tun hatte, oder im 21. Jahrhundert, also heute, noch nie hat ein von sich beeindruckter und andere beeindrucken wollender Schriftgelehrter oder Pharisäer im Frieden mit Gott gelebt. Noch nie. Und deshalb kann er auch nicht im Frieden mit den Mitmenschen leben. Dabei spricht uns die Bibel eine solche Menge verheißungsvoller, aber auch warnender Worte zu. Die große Verheißung oder vielmehr die Tatsachenfeststellung schlechthin steht im ersten Vers des 5. Kapitel des Römerbriefs. Da wir nun gerecht geworden sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Glauben heißt null Eigenverdienst. Null sich beweisen müssen, weder vor Gott noch vor den Menschen. Und damit auch null Neid, null Ehrgeiz. Und gerade an unserem Nullpunkt setzt Gott am liebsten seinen Hebel an. Wir haben es vorhin gehört, Ulla las da, wem er sich besonders zuneigt. Psalm 34, Vers 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Also denen, die nichts mehr von sich erwarten und nur noch auf die Treue und Güte Gottes hoffen. Und auf seine Macht. Zu Recht, denn einige Verse zuvor und auch dahinter haben wir gelesen in diesem Psalm, als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Wahrer Glaube, also jede radikal an Jesus ausgelieferte Existenz lebt ausschließlich auf Kosten Gottes. Sie weiß, mit Jesus habe ich alles. Mit ihm und durch ihn bin ich vor Gottes Angesicht, vor dem Thron seiner Gnade, stets willkommen. Egal, wie mein Zustand ist. Furcht ist in der Liebe nicht, heißt es im ersten Johannesbrief. Auch kein Unfriede, keine Unrast. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, heißt es im Hebräerbrief im 4. Kapitel, der ruht auch von seinen Werken. Der ruht von seinen Werken. Unsere Werke, die können ja ganz schön Menschen blenden, auch in der Gemeinde. Unsere Werke sind blendend oft, wie Gleamer, Flitter, unsere Werke. Aber sie können nicht vor Gott bestehen. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, also meiner eigenen Natur, heißt es in der Bibel. Und dann folgt im 5. Kapitel des Galaterbriefes eine Auflistung, die uns ein für alle Mal die Lust an der Fortsetzung unserer Werke nehmen sollte. Denn wenn sie nicht von Gott angestoßen und mit Gott getan werden, dann haben sie üble Beimischungen. Galater 5,19 folgende: Unreinheit, Feindschaft, Eifersucht, Zorn, Zank, Spaltungen, Neid und anderes. Und das Kapitel schließt mit der Warnung: Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Luther hat ursprünglich viel schöner noch übersetzt: Lasst uns nicht eitler Ehre geizig sein. Lasst uns nicht eitler Ehre geizig sein. Sehen wir jetzt den Grund oder auch den Abgrund unseres scheinbar so normalen Ehrgeizes? Es ist das geizige Festhalten an meiner Ehre, an der eigenen Ehre. Die wollen wir, wenn wir ehrgeizig sind, nicht loslassen und Gott geben, obwohl er uns doch alles geschenkt hat. Alles. Nicht nur ewiges Leben in der Fülle, nicht nur herzliches Erbarmen und bedingungsloses Versöhntsein hat er uns geschenkt, sondern geschenkt hat er uns auch jedes Talent. Gaben sind gegeben, wissen wir doch. Ne? Wir vergessen es nur oft. Mein Talent. Jeder gute Gedanke ist von Gott geschenkt. Jedes gute Wort, jede gelingende Tat, jede wärmende Beziehung von Gott geschenkt. Je klarer wir das erkennen, umso mehr wächst unsere Dankbarkeit. Auch unser Verlangen, Diener des Evangeliums von Jesus Christus zu sein und die Gabe der Gnade Gottes zu preisen, wie Paulus das im Epheserbrief Kapitel 3 sagt. Hatte Jesus nicht zu seinen Jüngern gesagt: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, euch den Dienern des Evangeliums? Und im gleichen Atemzug sagt Jesus: Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Die Welt gibt nur kurzfristige Befriedigungen und langfristige Süchte, Ehrsucht, Ichsucht, Herrschsucht. Ich muss bestimmen können und kontrollieren können. Gier nach Anerkennung, nach Bedeutung. Das Traurige daran ist übrigens nicht der Inhalt, sondern die verkehrte Ausrichtung in die Welt hinein. Denn wir sind schon bedeutend in Gottes Augen. Wir sind alle bedeutend. Wir sind von ihm auch erkannt und anerkannt als Kinder Gottes. Wir genießen Gottes Anerkennung. Wir sind als die Person, die wir heute sind, schon bedingungslos geliebt. Unsere Verbundenheit mit Christus macht unsere Identität aus. nicht unsere Fähigkeiten oder Unfähigkeiten. Und wer von dieser Wahrheit erfasst ist, der herrscht sogar, aber anders als gewohnt. Er nimmt nämlich auf eine geheimnisvolle Weise teil an der Herrschaft Christi. Hören wir noch einmal ins 5. Kapitel des Römerbriefs hinein, da heißt es, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, durch Jesus Christus. 5,17 ist das. Das ist das wahre Leben im Glauben. Wir empfangen, wir produzieren nicht. Und was immer dem versöhnten Miteinander dient, dem Frieden also, stets geschieht es nur durch den einen. Nie durch mich und mein unermüdliches Abrackern. Never. Dabei scheint ja der Ruf Gottes, dem Frieden nachzujagen, genau dazu aufzufordern. Ne? Aber der Schein trügt. Nie appelliert Gott an unser Fleisch, an meine Natur. Nie an meine hoffnungslos ruinierte Ich-Natur. Man muss es deutlich machen. Ich bin elend und arm und abgewirtschaftet. Und sogar zu unserem Glück mit Christus gekreuzigt. Wenn wir das nicht wären, könnten wir uns heute verabschieden von dieser Welt. Und von jeder Himmelshoffnung. Alle Botschaften und alle Taten Gottes zielen darauf ab, von uns und unseren bescheidenen Fähigkeiten wegzusehen. Weg! Und uns auf ihn zu konzentrieren. Und weil unsere Selbstbezogenheit so reflexhaft funktioniert, seit Geburt an, müssen wir uns tatsächlich Tag für Tag und auch Stunde um Stunde darin üben, in diesem Kampf des Glaubens, der uns bestimmt ist, wie es in Hebräer 12 heißt. Er ist uns bestimmt und wer sich ihm ziehen will, wird eben zu Boden gehen. Das heißt, wir müssen uns darin üben, immer wieder aufzusehen, wegsehen von mir, aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist unser Kampf des Glaubens. Und er lohnt sich. Wir haben es eben auch im Psalm 34 gehört, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Nicht ständig, aber immer wieder. Und es ist kein Wunder, denn es ist eine Befreiung ohne Gleichen, von mir wegzusehen und auf Jesus zu sehen. Nicht mehr länger meine Selbstverbesserungsbemühungen zu betreiben, nicht mehr länger Anerkennung durch Leistung reinzuholen, reinfressen, bodenloses Fass. Nein, einfach auf Jesus sehen, ihm vertrauen, meinem himmlischen Vater, meinem Retter, meinem Beistand und Tröster, dem Heiligen Geist. Nicht trotz meiner Schwachheit, sondern gerade inmitten meines eingestandenen Versagens erfahre ich sein Wirken. Inmitten meines eingestandenen Versagens. Und damit erfahre ich auch den ersehnten Frieden. Das ist das wahre Nachjagen. Es ist zu 100% eine Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, 22. Dieses in der Jahreslosung steckende Nachjagen hat übrigens eine erklärende Parallele. Im 3. Kapitel des Philipperbriefes, dort schildert Paulus, wie er sich lange Jahre abmühte, ein perfekter Pharisäer zu werden. Und, man höre und staune, er hat sich schon als tadellos eingeschätzt. Er war ein perfekter Pharisäer. Und dann traf ihn, wie er selber schreibt, die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Und in diesem Licht der heilschaffenden Gerechtigkeit Gottes in Person, da geschah eine schockierende Umwertung aller Werte. Denn alles, was er bis dahin zu seinem erhofften Gewinn vor Gott an eigenen Leistungen, an Werken und Beweisen aufgehäuft hatte, das entpuppte sich, wie er selber schreibt, als Schaden und Dreck. Philipper 3, 7 bis 8. Nun aber, nach diesem heilsamen Aufprall des Paulus in der Wirklichkeit, ging es ihm nur noch um eines, und das sollte uns auch so gelten, um die immer tiefere Erkenntnis Christi, also die denkbar innigste Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. All inclusive übrigens, auch die Gemeinschaft der Leiden. Und dann spricht er in diesem Zusammenhang der Paulus zweimal vom Nachjagen. Das ist ein Schlüssel. Die Auferstehung von den Toten hat er da vor Augen und den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ergriffen hat er beides noch nicht, schreibt er da. Und doch ist das Entscheidende, schreibt er wiederum, schon geschehen, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Und das, nun bin ich jetzt am Ende, das sollte auch unsere tägliche Gewissheit sein im neuen Jahr. Wann immer wir uns bei der Suche nach Frieden in eigene Verkehrtheiten verstricken und in fremde Verkehrtheiten verstricken. Es gibt eine Lösung. Es gibt einen Neuanfang, weil wir von Jesus Christus ergriffen sind. Und je häufiger wir nur noch auf ihn sehen und ihm alles anvertrauen, umso dankbarer werden wir mit dem Propheten Jesaja, das Schlusswort kommt aus dem 26. Kapitel, werden wir beten, aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen. Denn auch alles, was wir ausrichten, das hast du für uns getan. Amen. Es wird Ulla ein Gebet beten. Das könnt ihr mitbeten innerlich.